Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Engage and Retain, heute mit einem ganz besonderen Gast und einem super spannenden Thema. Wir sprechen über Agenten und AI im Retention Marketing. Herzlich willkommen, Markus Wibben. Moin, Dr. Markus Wibben. So viel Zeit muss sein. Moin, Markus.
Ja, moin, Erik. Danke, dass ich da sein darf.
Das ist mir eine große Freude. Wir haben uns, also ist kein Geheimnis, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und ich habe gerade im Vorgespräch gemerkt, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt schnell diesen Podcast starten. Weil du sprudelst über vor Wissen, Erfahrung und kannst das auch immer gut erklären und verpacken. Deshalb freue ich mich schon sehr auf unser Gespräch. Für alle, die dich noch nicht kennen, lieber Markus, erzähl doch mal kurz ein oder zwei Sätze über dich.
Ja, in ein oder zwei Sätzen.
Kannst du mehr machen.
CRM-Liebhaber, das seit 20 Jahren, macht das schon eine ganze Weile, das ganze CRM-Spiel im Konzernumfeld, bei Bertelsmann, bei der Deutschlandcard, dann später bei Rocket Internet, für die es noch kennen, die CRM-Abteilung mit aufgebaut und dann für viele, viele Jahre eine Customer Data und Prediction-Plattform gemacht als Gründer und Geschäftsführer, nämlich die CrossEngage Customer Data Plattform und Prediction-Plattform. Die haben wir Ende 23 verkauft und seitdem bin ich als Berater unterwegs. Und das hätte ich in der Tat nicht gedacht, weil ich zugeben muss, dass ich vom CRM für ein paar Jahre relativ gelangweilt war. Mhm. Aber das, was gerade passiert, hat mich wieder richtig begeistert und das sind diese KI-Agenten. Und das mache ich gerade ganz maßgeblich. Wie kann ich KI-Agenten im Retention-Marketing einsetzen?
Weißt du was, du hast schon immer das, also seit ich dich kenne, das sind jetzt auch irgendwie vermutlich schon 10 Jahre, alles, was du gemacht hast und angefasst hast, mit einer hohen Begeisterung gemacht. Und ich habe euch, also auch Manuel und dich bei CrossEngage auch immer als diejenigen, gemeinsam mit Florian Heinemann, als diejenigen empfunden, die so richtig die Ambassadoren für gutes Retention-Marketing sind. Und ihr habt auch diese super Konferenz gemacht, die Heroes of CRM, den ich immer noch ein bisschen nachtraue. Das war eine sehr, sehr ordentliche Veranstaltung. Aber wir wollen jetzt nicht in die Vergangenheit schauen. Doch, können wir auch in die Vergangenheit schauen. Man kann ja viel daraus lernen. Du hast so beim Reinkommen, als ich dich mit Melina, die diesen unglaublich schönen Podcast hier produziert, bekannt gemacht habe, habe ich gesagt, du bist nicht nur ein CRM, sondern auch ein KI-Experte. Hast du fast so verschämt gesagt, ja, jetzt ist ja jeder KI-Experte. Das ist mir nochmal aufgefallen, du hast ja KI schon damals, ich weiß nicht, wie lange das her ist, auch promoviert.
Ja, 2008 habe ich damals haben wir noch Machine Learning gesagt und das ist ja quasi eine Teildisziplin davon. Aber in der Tat habe ich an Prognosemodellen für Kundenverhalten und Kundenwert gearbeitet.
Und jetzt versteckst du das.
Ja, das ist also das so lange. Dafür. 16 Jahre hat es gedauert, bis das so richtig. Na gut, wir sind natürlich jetzt in einem anderen neuen Zeitalter, ja, das muss man auch sagen. Wir haben bei CrossEngage schon auch Machine Learning gemacht und viel dieser Prognosemodelle eingesetzt, verwendet. Das Ding ist, und das muss man, glaube ich, selbstkritisch sagen, ja, und das Machine Learning, das hat viele Dinge einfach noch komplizierter gemacht und noch mehr Entscheidungen von Menschen erfordert. Und ich bin da mit großer Begeisterung rein, auch bei CrossEngage, und wir haben diese ganzen Dinge bei uns eingeführt, um dann zu sehen, naja, so viele nutzen das denn jetzt gar nicht. Ja, und darum muss ich da so ein bisschen drüber schmunzeln, weil das Ganze hat eine Historie, aber das ganze Thema was wir AI jetzt nennen, also Large Language Models, die OpenAIs der Welt, die Clouds der Welt, das hat das Spiel einfach komplett verändert, weil daraus jetzt die sogenannten KI-Agenten gekommen sind. Und da muss man sagen, jetzt ist richtig der Kahn unter Dampf und es wird maßgeblich unser Retention Management verändern. Und das hat es die letzten 16 Jahre nicht, aber jetzt wird's das.
Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.
Lass uns kurz, bevor wir uns an dem jetzigen Paradigmen oder diesem großen Evolutionssprung berauschen und ich würde gerne halt noch besser verstehen, was das für Implikationen hat. Die erste Stufe, die wir damals genommen haben, ist doch im Grunde die der Automatisierung, oder? Die war mehr oder weniger regelbasiert, aber die hat ja schon, also ich muss das jetzt nicht in exakten Zeitraum abgrenzen, aber so in den 10er Jahren doch für bis heute eigentlich doch immer für eine ganze neue Wertschöpfung gesorgt, dass CRM deutlich niedrigschwelliger wurde, immer bessere Verfahren, also relativ bessere zu den Vorgängerverfahren erreicht wurden, aber die Komplexität oder die empfundene Komplexität doch durchaus zugenommen hat. Also ich weiß noch, Technologieentscheidungen, IT-Architekturkonzepte waren ganz große Themen. Das heißt, die Einstiegshürden in die CRM-Automatisierungsphase, die waren doch relativ groß, oder?
Ja, absolut. Ich meine, da kommt ja auch dann meine Begeisterung her, warum ich dann irgendwann auch CrossEngage gebaut habe. Das war schon toll, dann auch so Exact Target zu sehen, was dann zu Salesforce gegangen ist. Die hatten auf einmal einen Journey Builder und auf einmal konnte man Segmentierung machen und mehrere Zielgruppen ansprechen und dann auf einmal die E-Mails personalisieren und das am besten noch mit Daten aus dem Data Warehouse, die wir gesammelt haben. Und dann haben wir das bei Rocket dann gemacht, haben wir Webtrack-Daten, also noch von Webtrack sozusagen Tracking-Daten mit eingebaut. Und das war so ein der erste so Quantensprung und war sehr dynamisch, aber es ist auch was passiert. Mhm. Und passiert ist, dass auf einmal so viele Möglichkeiten da waren, der Segmentierung, der Personalisierung, welche Daten man zur Personalisierung nutzt, welche Kanäle man nutzt, welche Journeys man bauen kann, das alles bis zu einem gewissen Grad gebaut wurde. Sagen wir mal so 10 Kampagnen, da waren die Willkommensstrecke und da waren der Warenkorbabbrecher und ich weiß, mir fällt die Kampagne nicht mehr ein, die war mal ein Unicorn nur mit Warenkorbabbrecher-Kampagnen, so um die 2010, 11, 12, die haben nichts anderes gemacht als diese technische Implementation von Warenkorbabbrechern. Also das war so der Riesensprung und das hat dann sozusagen so, das hat sich dann angenähert an einen Stand, wo es nicht weitergegangen ist. So, und das muss man schon so sagen, so seit 2015 würde ich das schon sagen. Auch so irgendwie koinzidierend mit dem, wo wir CrossEngage gegründet haben. Da haben wir gesagt, wir bringen jetzt die nächste Stufe quasi von der Automatisierung rein. Wir bringen noch mehr Daten da rein, wir bringen die noch näher an den Market daran. Du brauchst kein SQL mehr, du musst es nicht mehr deine Segmente kodieren. Das kommt alles aus einer Plattform. Du bringst das alles irgendwie deinen Kunden direkt auf den Tisch und die müssen es ja nur noch nehmen und anwenden. Mhm. Und was passiert ist, am Ende des Tages haben das dann ganz wenige Kunden nur gemacht und ganz smarte Kunden, die oft einen technischen Hintergrund haben, haben dann ganz viele neue abgefahrene Kampagnen gebaut. Bei einem Standard, sagen wir mal, beim durchschnittlichen CRM-Manager, Managerin, und das, wenn man keinen technischen Hintergrund hat, wird es auch irgendwann schwierig. Nämlich ein ganz klassisches Beispiel, Kampagnenorchestrierung. Da hast du auf einmal 10 Kampagnen laufen und du weißt eigentlich gar nicht mehr, sag mal, welche E-Mail kriegt denn jetzt der Erik überhaupt? Mhm. Und was steht da drin und passt das eigentlich zu der anderen Nachricht? Und innerhalb dieser einzelnen Kampagnen sind Entscheidungen ja schon schwierig. Also wie viele Follow-up-Messages soll denn irgendwie dann Erik bekommen? Einmal nachfassen, zweimal nachfassen, nach 24, nach 48 Stunden? Wie viele AB-Tests wollen wir denn da reinbauen? Und wie werden wir eigentlich die Untersegmente aus, die aus diesen ganzen Kampagnen kommen? Und wie du siehst, das ist auf einmal so viel Komplexität pro Kampagne gewesen, dass irgendwo so ab 10 Kampagnen, 10 Segmenten wurde irgendwie Stopp gemacht. Und eigentlich hat sich nichts weiterentwickelt dabei. Und das ist ein Komplexitätsthema gewesen und das verändert sich gerade.
Das war ein Stopp, der nicht dadurch gerechtfertigt war, dass im Grunde ein gewisser Grenznutzen irgendwie erreicht war, sondern die Grenze wurde durch den, also was kein wirtschaftlicher Grenznutzen war, sondern durch eine Komplexität im Doing, richtig?
Kapazitäten am Ende des Tages. Wie groß, wenn du dir überlegst, sind ganz viele Teamgrößen im CRM sind nur 1 bis 5 Leute.
Das ist überhaupt krass, ne?
Das ist Wahnsinn, was da eigentlich für Wert drin ist im Bestandskunden und wir trotzdem nicht sozusagen da mehr Fokus drauf haben. Und das war mal auch von der Hoffnung her eine andere Geschichte. Ja, und auch 2021, ne, als sozusagen Growth at All Cost vorbei war, ne, Wachstum um jeden Preis vorbei war, mehr aus Bestandskunden rausholen. Aber das Problem ist sozusagen der zusätzliche Aufwand, um weiterzugehen, um komplexer zu werden, um mehr aus deinen Bestandskunden rauszuholen, hat einfach die Komplexität, die man als Mensch fassen kann, überschritten. Ja. Es waren einfach zu viele Entscheidungen. Und dann gab es halt, musst du auch überlegen, in vielen Unternehmungen hat das Template-Bauen manchmal 1 oder 2 Tage gedauert. Ja, klar. Ja, bis nicht manchmal 2 Wochen, je nachdem, wie groß die eure Organisation war. Wenn nur das Erstellen von einem weiteren Template einen Tag oder 2 dauert, muss man nicht drüber nachdenken, Kunden individuell 1:1 Marketing zu machen, sondern ist man froh, wenn man das relativ unfallfrei über die Bühne bekommt.
Das stimmt. Dann hat man eine Struktur, die so viel Komplexität von, also wo die Grenze so schnell erreicht wird, dass man im Grunde nicht ausreichend ausschöpft.
Das ist genau.
Es gab auch in der damaligen Zeit auch noch einen gegenläufigen Trend, der aus meiner Sicht ganz schädlich war, dass viele der Automatisierungstools gerade im C-Level-Bereich mit Headcount-Einsparungspotenzialen argumentiert wurden. Und das ist natürlich dann ein gegenläufiger Trend, wenn du in Wirklichkeit einfach nur eine höhere Marktdurchdringung erreichst, aber nicht durch weniger intelligente Köpfe, die an diesen Themen arbeiten. Die Maschine organisiert sich da nicht selbst. Und jetzt mal eine provokante Frage, hat sich das durch Agenten jetzt geändert, dieses Problem?
Für SMB, E-Commerce-Companies, sage ich es mal so, ja. Das muss ich sagen. Also da gibt es Tools, die wirklich so viel Komplexität abnehmen und die absoluten ordentliche Setup für CRM quasi machen, im E-Mail-Marketing auch. Tools wie einen Bird's View zum Beispiel, die sind also wirklich, da sagt man nur noch, welche Strategien man möchte. Mhm. So, ich möchte Warenkorbabbrecher, ich möchte eine Cross-Selling, ich möchte eine Refill-Kampagne machen. Also
für die wiederkehrenden Muster, die es immer wieder
gibt. Das war's, das stellst du ein, dann stellst du noch ungefähr ein, wie der Content ungefähr aussehen soll und der Rest macht die Maschine.
Also eine Art Shopifyisierung der CRM-Prozesse.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist schon verrückt, das funktioniert extrem gut und das bringt diesen Unternehmen wirklich mehr Ruhe in deinem CRM und du brauchst nicht 3-4 Leute, sondern bist gut mit 2 Leuten da unterwegs, wenn du das machst.
Das heißt aber auch, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das heißt aber auch, dass der Marktstandard, also A, aus einer Wettbewerbsperspektive, also welche Unternehmen sind eigentlich schon wie gut in der Marktbearbeitung, als auch von der Kundenerfahrung, das Level, wenn das SMBs dann schon out of the box können, relativ hoch wird.
Ja, das ist eine total spannende Diskussion. Was machen jetzt eigentlich jetzige Anbieter? Mhm. Also die müssen, wir sind schon da tief drin, aber eigentlich müssen Anbieter jetzt ihre Software neu konzipieren und neu bauen.
Wollen wir das Thema Anbieter kurz nach hinten
schieben? Genau.
Fand ich super spannend. Du hast auf meine plumpe Frage mit einer super logischen Differenzierung geantwortet, gesagt, ja, im SMB-E-Commerce-Bereich sind ja 2 Einschränkungen. Eine über die Größe und das eine über die Art des Geschäftsmodells, also oft wiederkehrend ähnliche Muster. Und da hast du gesagt, okay, da gibt es jetzt Out-of-the-Box-Lösungen, wo du im Grunde wenig, so übersetzt sich das, wenig Human Interaction brauchst, um gute State-of-the-art CRM-Standardprozesse zu machen. Da machst du vermutlich kein Hexen.
Correct.
Also, ne, die, aber immerhin. Vorhin hast du gesagt, von Template-Erstellung. Also, wenn jemand eine Organisation, die so lange für ihr Template braucht, dann wissen wir beide, wie wahrscheinlich das ist, ob die zum Beispiel gut strukturiert testen können.
Ja.
Also, die Antwort ist wahrscheinlich nein, weil jemand, der keine Templates in schnellen Prozessen machen kann, der kann auch keine guten Testszenarien aufsetzen. Okay. Für wen? Lassen wir mal die Kette weiter. Also SMB und E-Commerce. Wer ist dann in der zweitbesten Position, von Agenten zu profitieren?
Dann werden eigentlich alle davon profitieren, weil wir weniger Entscheidungen selber treffen müssen. Ab da und dann wird es ein bisschen komplizierter. Also SMB E-Commerce sozusagen, die haben halt ihre Shopify, so wie du es schön gesagt hast, für Shopify das CRM, total standardisiert, das läuft raus. Und auch auf der Enterprise-Ebene werden wir sehen, dass wir wesentlich flexibler werden. Einmal von Anbietern, aber auch von der Interaktion, sage ich mal, oder der technischen Fähigkeiten, die wir eigentlich erkennen müssen. Das ist eine große Veränderung. Wir haben ja immer eigentlich dann so ein Talent-Gap gehabt, auch im CRM. Du musst es ja irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau sein, wenn man es mal genau überlegt im E-Mail-Marketing. Ja, du fängst an, du hast eigentlich 8 Rollen. Du bist Data Scientist, du musst in den Daten graben, und zwar am besten ziemlich tief. Du musst irgendwie Psychologin oder Psychologe sein. Ja, welche Trigger gibt es eigentlich?
Weil welche Entscheidung von Konsumentinnen beeinflusst.
Genau, genau. Und was bist du eigentlich, was hast du für eine Brand? Wie arbeitest du eigentlich da drauf? Das dritte ist, du musst ein Storyteller sein. Du musst gute Stories, Welcome Series, ne, wenn du die gut machst, musst du die eigentlich über mehrere Wochen spielen und eine gute Story erzählen können. Dann musst du ein super Zusteller sein. Du musst die E-Mail irgendwie in die Inbox bekommen. Ist ja auch eine ganz technische Sache geworden. Dann geht's noch weiter. Integration von Marketing-Tools, also die ineinander spielen. Du musst irgendwie ein Techniker sein, damit du, ne, brauchst du irgendwie die DWH-Integration, dann müssen die Daten, da brauchst du wieder ein neues Feld, dann muss das da irgendwie rein. Dann geht's weiter. Dann musst du doch eigentlich ein Rechtsexperte sein. Was nutzt du denn eigentlich?
Stimmt. Die Opt-in oder UWG-Varianten. Ja.
Oder jetzt geht es ja weiter, sozusagen das ganze Barrierefreiheit. Auch das musst du eigentlich umsetzen. Mhm. Also wir sind jetzt dann, glaube ich, schon bei 6. Da musst du eigentlich ein Stratege sein. Du musst eigentlich wissen, wie kannst du eigentlich strategisch deine Bestandskunden weiter binden. Was bedeutet das? Was sind eigentlich die Value Propositions? Und das dritte ist Growth. Eigentlich musst du auch noch ein Growth-Hacker sein, weil das war ja nach 2021 so, wir haben doch hier diese Bestandskunden, wie können wir denn mit denen jetzt wachsen?
Ja, stimmt.
Und so hast du 8 Rollen.
Tatsache, 8 Rollen und viele, die auf der rechten Hirnhälfte laufen, viele, die auf der linken und viele, die vernetzt sind.
Ja, finden wir mal die Leute, die das wirklich gut in jeder Position machen. Machst du nicht.
Das habe ich noch nie so gut hergeleistet gekriegt. Vielleicht ist das und trotzdem unterinvestieren die meisten Unternehmen in diese Ressourcen. Obwohl
Genau. Und so werden die Unternehmen halt quasi profitieren, weil die diese Fachexperten nicht, du brauchst nicht mehr den super Data Scientist in der CRM-Abteilung. Da bin ich mir ziemlich sicher, wie wir das jetzt für eine ganze Weile haben. Und diese ganze Zeit die Interaktion, ich brauche mal das Segment, mal das mit dem Segment. Das wird ein Agent für dich machen. Was du aber machen musst, und das finde ich eine ganz spannende Sache, ist, du musst deinen Job schon umstellen. Du musst das Business viel besser verstehen. Du musst viel mehr fachübergreifend denken. Du musst vor allen Dingen mal lernen, Ziele zu definieren. Mhm. Also es ist total interessant. Ich sehe immer so einen KI-Agenten in der Form wie ein Junior-Marketing-Mitarbeiter. Mhm. Ja, so ein Junior-Marketing-Mitarbeiter-Manager. Unheimlich ambitioniert, weiß total viel, ist total modern, hat einen Kopf voll Wissen, kann super texten, kann auch noch so ein bisschen zeichnen und so, also der
richtig
hat
schnell einen Prozessor.
Richtig schnellen Prozessor, also ist noch total frisch, aber du musst ihm sagen, was für ein Ziel der hat, was willst du denn eigentlich genau von dem? Dann musst du dem Leitplanken sagen, zum Beispiel Budget oder welche Kanäle er nutzen darf oder wie weit er denn gehen kann mit der Sprache und mit dem Ausprobieren oder mit dem Coupon. Das dritte ist, du musst ihm eigentlich sagen, wie sieht sowas aus, das gewünschte Ergebnis. Was möchtest du eigentlich haben? Und das vierte ist eigentlich, du musst ihm Wissen und Tools an die Hand geben. Ja, Wissen, Firmenwissen zum Beispiel. Ne? Unsere Unternehmung, wir legen besonders viel Wert auf unsere absoluten Stammkunden, die wollen wir super, super gut. Das ist halt unsere Firmenphilosophie. Das muss ein Agent irgendwie wissen. Und wenn du das schaffst, das auch in eine größere Unternehmung reinzubringen, sozusagen dieses Denken, dann profitieren größere Unternehmen sehr davon. Die Frage, die sich stellt, ist, wie werden sich jetzt eigentlich Mitarbeiter in diesen größeren Unternehmen vielleicht auch als bedroht fühlen, wenn diese KI-Agenten auf irgendwie kommen. Von daher ist es so ein, ne, wer profitiert davon? Eine nicht ganz einfache Antwort darauf. Die Unternehmung wird profitieren, die Leute, die sich darauf anpassen, Ziele formulieren können, strategisch denken können, werden profitieren. Die, und ich sage das mal etwas, vielleicht mit einem, ich sag mal, Fachidiot, dann kann sich jeder was drunter vorstellen, ist gar nicht despektierlich gemeint. Aber Fachidioten werden es schwieriger haben in diesen Unternehmungen. Mhm. Ja, das wird ein Thema, weil du die nicht mehr so viel brauchst.
Und damit ist nicht eine Spezialisierung gemeint, sondern du sagst, wenn man nur eine Spezialisierung hat, ohne die funktionale, also übergreifende Unternehmensziele.
Ganz genau. Wenn du also nur, du nimmst Aufträge in Gang und du machst irgendwie SQL und dann so Custom Analytics, aber du denkst nicht wirklich eigentlich selber mit, sondern erhältst eigentlich Aufträge und setzt das irgendwie um. So mal ganz einfach gesehen, Im Vertrieb sind so SDR, BDR-Tätigkeiten, Listen pflegen, weiß der Geier was. Ne? Das wird dann alles sehr schwierig.
Ist ja selten, dass da jemand, das sind ja so Tätigkeiten, für die es vermutlich dann es wenig Lobby gibt. Ich überlege gerade, wo ich erwarten würde, wo es Widerstände gibt, weil diese eierlegende Wollmilchsau, also diese 8 Funktion, die du vorhin aufgezählt hast, die gibt es ja in der Regel nicht. Das heißt, in der Regel werden die Leute ja praktisch in ihrer Kernkompetenz, also zum Beispiel auf der IT-Seite oder im Datenschutz, den, also da würde ich jetzt so pauschal mal die größten Widerstände erwarten. A, aus der eigenen Erfahrung. B, das habe ich von Tun Yang aus von Project A hier gelernt. Die sagte zum Beispiel, dass sie in ihren Portfolio-Companies die größten Widerstände für AI-Prozesse bei Leuten, die zum Beispiel richtig coden können, sehen.
Ja, klar.
So, was klar, du wirst dann.
Das ist genau, das sind genau diese Fach sozusagen, die Fachspezialisten sozusagen. Und das ist genau das ist ein Thema. Und Datenschutz und Ethik wird ein Riesenthema sein. Mhm. Das sehen wir jetzt auch in euren Unternehmungen da. Was dürfen wir da eigentlich nutzen, was nicht? Da gibt es unheimlich viel Unsicherheit.
Aber das war ja im Retention, das ist ja bis heute auch in der DSGVO, ja. Also und in der UWG-Frage ja immer noch ein Thema. Also das Thema ist ja schon wirklich länger als 10 Jahre alt.
Ja, und es kommt immer
eigene,
wieder.
Darüber könnte man eine eigene Folge eventuell noch mit dem richtigen Juristen machen, aber das
ist genau. Super spannend. Also, ja,
aber jetzt mal rein für den CRM-Prozess würde ich ja trotzdem gerade bei allen Strategen und insbesondere in der jetzigen Marktlage erwarten, dass es doch relativ wenig Widerstände im Verhältnis zum Kuchen, den es zu verteilen gibt.
Ja.
Mit Ausnahme dieser Dinge, die ja teilweise auch noch gar nicht besetzt sind. Ja. Und man muss ja auch sagen, in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung war, aber ich habe immer gesehen, dass bei zum Beispiel Tool-Evaluierungsprozessen es selten so war, dass die funktionale Marketing-Seite sich dominant über die eher prozessual geprägte IT-Seite durch Engagement hinweggesetzt hat.
Ja.
Sondern es war oft so, dass am Anfang auf der Pflichtenanforderungsseite da so ein bisschen was kam, so im Sinne von Zielbild, aber in dem Moment, wo es dann nach Arbeit, also nach IT-prozessualer Arbeit aussah, dass dann auf einmal dann das Heft wieder in der Hand der IT lag. Das wird doch bei so AI-Prozessen viel niedrigschwelliger laufen,
ja,
aus Sicht der Marketeers.
Ja, also genau, da passiert auch gerade in der Tat eine ganze Menge. Mhm. Wie funktionieren Agenten? Die können denken, sind spezialisiert auf einen Bereich. Man könnte sich vorstellen, einen Personalisierungsagenten, der guten Content schreibt, ja, mhm. einen Segmentierungsagenten, einen Analytik-Segmenten, einen Journey-Builder-Agenten. So, die haben im Kern immer eine LLM da drin, ja, zum Denken und zum Reasoning quasi, was dazu gehört. Ne? Also ich mache als erstes Schritt 1, 2, 3, alle, die mal mit LLMs jetzt gearbeitet haben, kennen das. Ich mache als erstes das, ja, dann mache ich das. Mhm. Ne? Das ist ja so ein bisschen Chain of Thought, der dahinter steht. Und dann haben die Tools, ja, auf die zugreifen können. Das ist eine total abgefahrene Sache. Da gab es eine Innovation jetzt, das heißt MCP, Model Context Protokoll. Was heißt das eigentlich? Dass du jedes Tool dieser Welt, das dieses Protokoll kann, also einen Standard kann, kannst du in deinen Agenten einbinden. Mhm. Und zwar automatisch. Das hat jetzt Zapier gemacht. Ja, also Zapier kennt vielleicht jeder, wo man so Google Sheets und alle möglichen Tools anbinden kann mit relativ wenig Aufwand. Die haben da jetzt MCP eingebaut. Das heißt, wenn du jetzt einen Agenten, das könnten wir innerhalb von 5 Minuten machen, können wir einen Agenten bauen, der 10.000 Tools zur Hand hat. Ohne dass du auch länger als 10 Minuten dafür gebraucht hast. Das ist undenkbar. Das heißt, diese erste Innovation mit den Tools ist auf der.
Entschuldigung, fällt mir an. Das wäre ja früher auch IT-technisch.
Katastrophe.
Und gefundenes Fressen für jeden Implementierer, Parametrisierer, der praktisch Busladungsweise Manntage hätte, Personentage hätte abrechnen können.
Hunderte von Tagen. Integrationen schreiben, ich weiß noch, bei CrossingGate war immer eine Katastrophe. Dann musst du dir die API angucken, die war dann so halbgar. Dann hat das nicht richtig gepasst und funktioniert und dann musste man die immer updaten, wenn die sich verändert hat. Facebook war da auch
irgendwie. Ständig Qualitätssicherung
machen. Ständig musst du da dran. Ja, das ist eine Katastrophe gewesen. Das war immer so, dass auch das Thema, wir wollen gerne alles, was von Salesforce. Wir haben jetzt schon die Sales Cloud und die Marketing Cloud, dann wissen wir, wie das ineinander gehört. Mhm. Oder auch SAP, genau dasselbe Thema, wenn du so eine starke, weil dann weißt du, wie das ist Risikominimierung auf der technischen Seite. Also
Zapier hat jetzt dieses MCPE, also das Protokoll als Standard eingebaut und damit praktisch also als führendes Tool, was auf Schnittstellen ja schon seit Jahren spezialisiert ist, out of the box dann.
Out of the box und jeder macht das gerade. Das machen alle großen Hersteller, sozusagen Softwarehersteller, packen MCP da drum, dass jeder Agent auf einmal jedes Tool auf dieser Welt nutzen kann, ohne eine API-Anbindung.
In beide Richtungen immer. Also ich überlege mir gerade, ob ich als Toolanbieter nicht eventuell das zu einer Einbahnstraße machen möchte.
Du kannst es machen, musst du mal einen Agenten machen, der dann die Tools sozusagen reinliest. Mhm. Ja, also erstmal gibst du, dieses Konzept ist erstmal, dass ein Tool quasi zur Verfügung, dem Agenten zur Verfügung steht, wie so ein Werkzeugkoffer. Mhm. Also so ein Agent ohne Tools ist wie so ein Schreibtischtäter. Mhm. Der kann gut denken, ja, und
passiert nichts.
Passiert, also doch, er kann gut texten und so, ne? Aber kann er sonst, also einen Kalendereintrag kann er denn nicht machen und er kann auch irgendwie nicht dich anrufen.
Er kann mir auch kein Template bauen.
Ja, aber er kann das Template bauen, dann musst du es wieder rauskopieren. Dann kannst du halt nicht also, in das E-Mail-Tool reinladen. So, ne? Das so ist wieder. Ja. Ne, er hat es dann gebaut, dann liegt das da und Erik kannst du selber abholen. Ja. So, das willst du ja nicht. Er will ja, dass der die Werkzeuge nutzt, um das dann selber einzustellen. Das ist Nummer eins, das ist MCP. Das ist schon ziemlich cool. Mhm. Das heißt, jeder Agent kann eigentlich jede Funktionalität, die irgendwo bereitgestellt wird im Internet, nutzen. Mhm. Und jetzt gibt es noch den zweiten Punkt, und das hat gerade Google gemacht, das heißt A2A, Agent-to-Agent-Kommunikation. Ein Protokoll, ein Standard, wo jeder Agent mit jedem anderen sprechen kann. Mhm. Automatisch, out of the box. Mhm. Und jetzt wird es natürlich schon spannend. Mhm. Weil jetzt kann man sich überlegen, jetzt baut man diese kleinen Agenten, ja, und nehmen wir mal erstmal Auswirkungen für IT-Abteilung, ja, alles standardisiert, alles out of the box, jeder Agent mal arbeitet mit jedem zusammen, keine langwierigen API-Implementationen drin, da geht es eher um Security und Governance, ja, und Ressourcen von Tools. Mhm. Das hatten wir aber vorher auch schon. Mhm. Aber die anderen Themen dieser Integration und Time to Market und dieser ganze händische Aufwand, der ist weg. Und darum sind IT-Abteilungen sollten da eigentlich erstmal sehr, sehr, sehr optimistisch und sehr, sehr froh drüber sein, dass es geht, weil das viele Dinge sehr viel einfacher macht. Mhm. Und man kann auch wirklich dann jedes Tool quasi nutzen. Und dann gibt es nämlich bei der IT-Abteilung eigentlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Man kann nämlich sagen, ich möchte gerne die Salesforce Journey Builder nutzen, ja, für meine Journeys, aber ansonsten möchte ich alles, was wir noch an Legacy-Zeug haben, dass es trotzdem weiterläuft. Mhm. Und sowas kann gehen über Agenten jetzt.
Das heißt, ich muss nicht dass die alte Legacy migrieren oder abschalten, neu bauen, sondern ich kann sie laufen lassen und mach sie.
Packst einen Agenten drum, genau, ist wie ein Tool, dann würdest du einen Agent drum bauen, dann hast du diese Funktionalität quasi, ja, gekapselt in einer neuen Art und Weise mit APIs, alles drumherum so, dass man das in die moderne Architektur einbauen kann. Und das wird schon was verändern, ne? Weil es nicht mehr dieses, vorher war es wirklich diese Integration, kennst du wahrscheinlich auch, wenn du bei deinen Kunden, da hat man sich entschieden für eine Software und bis das dann wirklich läuft, sind manchmal 6 Monate verschoben, weil die Daten müssen integriert, die APIs müssen angebaut werden, dann muss was migriert von der einen in die andere Software migriert werden, sonst kann man das nicht nutzen, Templates rüber kopieren. Ja.
Muss man vielleicht. Lass uns mal ein pragmatisches Beispiel, nur damit wir das anschaubar machen. Ja. Von mir aus bei einem E-Commercer oder einem D2C-Thema, wo wir so kleine Agenten. Lass uns mal von einem Problem ausgehen, was wir jetzt irgendwie, haben wir jetzt nicht vorbereitet, aber was wir spontan durchgehen und du sagst mir, wo ein Agent uns hilft, ja. Ich sag dir, Markus, wir haben jetzt hier Ende April und meine Zahlen sind noch nicht gut genug. Ich möchte meine Bestandskunden mit einem besonders guten Vorteilsangebot versorgen. Da weiß ich, das zieht noch. Also ziehe ich zwar die Umsätze im Mai rein, aber dann kriege ich auf jeden Fall noch in diesem Halbjahr nochmal meine Zahlen gepimpt. Ich habe aber ein Problem mit meiner Erlösminderung, meinen Gutschein, da war ich ein bisschen zu offensiv, das möchte ich noch schlimmer machen und ich möchte alle Kunden ausschließen, die vor kurzem gerade zum vollen Preis gekauft haben. Das war in meiner alten E-Commerce-Welt oder ist auch in der E-Commerce-Welt, die ich heute noch kenne, immer eine Herausforderung, weil du auf unterschiedliche Datentöpfe zugreifen musst, ne? Also du hast die Kampagnendaten, da hast du dann praktisch Dinge, die am Rabatt des Produktes hängen und du hast Gutscheindaten. Wie kann mir also in der alten Welt hätte ich jetzt eine große Selektion beauftragen müssen und die hätte mich vermutlich an Grenzen gebracht, des zeitlichen Abstandes und der Detailtiefe. Wie kann mir ein Agent bei so einem Problem helfen?
Ja, gibt's ein Produkt von einem Freund von mir, Connect AI heißt das Ganze. Und was macht das ganze Ding? Das macht Text zu SQL. Mhm. Und zwar Text zu Abfragen. Das heißt, du sprichst mit dieser Maschine nur noch. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Haben wir aufgenommen. Mhm. Das könnten wir jetzt Connecti vorspielen. Mhm. Und der baut daraus die Segmentierung und gibt dir auch gleichzeitig diese Segmente, die dahinter stehen. Der weiß, wo diese Daten gelagert sind. Der weiß, wie diese Tabellenstrukturen sind.
Könnte ich auch weitergehen, wenn zum Beispiel zeigt mir nur Produkte, wo ich im Lagerbestand gerade ein bisschen zu groß bin oder wo ich besonders gute Marge habe.
Ja, das wird sogar noch viel abgefahrener. Da kann ich mich sagen, Erik, das ist zwar eine gute Idee, die du gerade gehabt hast, aber hier ist Segment Nummer 2. Da ist viel mehr Potenzial.
Weil der sieht, was ich nicht weiß.
Ja, klar. Mhm. Und das ist natürlich, jetzt wird's abgefahren. Also du sprichst mit der Maschine, die übersetzt das quasi in SQL. Das passt für deine Datenstruktur. Das ist also wirklich sehr abgefahren, wie die das gebaut haben. Was nicht ganz trivial ist. So LLMs, die halluzinieren ja auch. Mhm. Ja, also gerade bei dieser Segmentierung muss das super passen. Da darf es nicht irgendwie ein Feld daneben sein oder eine, ah, ich habe mich 100 verzählt, das ist nicht so gut, sozusagen. Da haben ja LLMs ein bisschen Probleme mit, ne, mit diesen Halluzinationen. Kennen wir alle, wenn da so Texte rauskommen, wo wir denken, nee, das stimmt so nicht, ne, das sind Halluzinationen. Und wenn du das in SQL machst, ist das natürlich total schwierig. Mhm. Aber die haben das so gebaut, dass das eben wenig passiert. Die haben gelernt auf den Daten, auf den Datenstrukturen, und die wissen, wo die Daten zusammengehört, und die können diese Queries selber bauen. Das heißt, ich kann das als Marketer ohne technische Hintergründe und Wissen, kann ich das selber da reinsprechen. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Sache. Was der Agent macht, ist, der korrigiert dich und sagt, ist das die richtige Entscheidung? Ich habe hier noch ein anderes Segment. Du als Mensch weißt viel besser, warum du das tun willst und was die Meta, sage ich mal, die Meta-Ebene in der Unternehmung ist, wie du es gerade gesagt hast, es ist jetzt Ende April, ich will irgendwie noch hier so ein bisschen was rausschicken. Die Maschine kennt diese ganzen Kontexte nicht. Aber die kennt diese Daten richtig gut und die sieht Potenziale, wenn du denen das richtig trainierst. Und dann sagst du, Erik, da hast du vielleicht jetzt ein Potenzial von 100.000 Euro, lass uns mal das Segment angehen, erste Zweitkäufer, da hast du nämlich ordentlich was im April gehabt. Da ist viel mehr Musik im Spiel, weil die Kaufwahrscheinlichkeiten auch viel höher sind. Wollen wir das tun?
Können wir das auch noch tun?
Oder können wir das auch tun? Mhm. Und hier, lieber Erik, ist die Aufteilung, wenn du die nicht doppelt kontaktieren willst, hast du 60% der Kunden in dieser ersten Kampagne, wie wir gerade besprochen haben, und 40% in der erste Zweitkäufer, soll ich dir das aufsetzen.
Mhm. Stimmt. Boom. Der hat auch keine Restriktionen, dass das ja auch Mühe und Arbeit ist und Risiko. Wie kann ich das, das beschäftigt mich, wie kann ich das Halluzinieren eingrenzen?
Ist nicht ganz trivial, umso mehr Kontext du gibst, aber im Wesentlichen ist Halluzination ist sozusagen ein Merkmal dieser LLMs, die du nicht so ganz einfach daraus bekommst. Mhm. So, da arbeiten die natürlich ganz massiv dran, aber was macht eine LLM? Am Ende des Tages das nächstwahrscheinlichste Wort vorhersagen. Und der ist noch nicht so, ist so ein bisschen. So eine LLM hat manchmal mehr Mut als wir und sagt dann auch einfach Dinge, wo sie sich nicht so sicher ist, wenn irgendwas nicht gelernt hat, und dann findet die halt was so wahrscheinlich sein könnte. Wir sagen da als Mensch viel häufiger mal, ich weiß das gerade nicht so. Das macht so eine LLM nicht. Und sowas kann auch passieren quasi in einem SQL-Kontext. Und das ist in der Tat Teil von der Secret Source von Connecti, ja, einen Kontext zu entwickeln, wo das weniger passiert und wie man das validieren kann. Aber es ist erstmal inhärent immer in der LLM drin. So, da musst du immer dagegen arbeiten.
Das versuchen doch alle Anbieter von Agenten, egal ob sie jetzt zu einer Plattform gehören oder eine Spezialisierung haben, dass sie im Grunde das Risiko entweder sagen, dass sie es ausschließen können oder auf ein gewisses Maß reduzieren.
Ja, das wollten, weil es natürlich so ein großes Thema ist. Alle gehen daran. Ich habe es noch nicht richtig gut gelöst. Also final gelöst ist es definitiv nicht, weil es aber inneren.
Ist es ein Grund, deshalb noch abzuwarten? Oder?
Nein, was
passieren könnte?
Die Systeme gehen alle dahin, um zu validieren. Und eins der großen Tricks ist, mit KI-Agenten zu arbeiten, ist die, man nennt sich so schön Human in the Loop. Also, dass du dich nicht auf jedes Ergebnis verlässt, sondern auch mal ein Auge drauf wirfst, ob das Sinn ergeben kann. Ja, und du kannst dir ja das Ergebnis erklären lassen und dass du zumindest darüber gehst. Das ist jetzt empfohlen. Das ist jetzt das, was dagegen am besten funktioniert. Mhm. Drüber gehen, validieren lassen, ob das, was du da bekommst, auch Sinn ergibt.
Okay, und Grenzen aufsetzen. Also wie du sagst, in welchem Bereich kannst du Rabatte geben oder nicht? Gibst du Rabatte, die höher sind als der Warenkorbwert, oder?
Ganz genau. Oder du hast ihm einfach gesagt, ja, besorgen wir mal Neukunden. Ja, ganz viele Neukunden. Aber sie haben nicht gesagt, wie viel Budget. Blöd, ne? Ja, dann rennt der los.
Ja, okay.
Ja. Das ist genau das Thema. Also, ne, Halluzination nicht. Aber das Entscheidende ist A, dass er das ausführt, aber das Revolutionierende ist das Vorschlagen von Alternativen. Ich habe immer die Idee gehabt, früher bei CrossEngage einen Assistant to the Marketer zu bauen, wo du dich einloggst und da steht dann morgens Erik, Hi Erik, du hast heute diese drei Optionen. Welche von den drei Optionen willst du welche auswählen?
Das Vorschlagen ist ja das eine. Also ja. Du hast ja auch vielleicht früher mal irgendwie, weißt du, in so früh gab es so in der Stab, ganz oft hat man die BI-Abteilung in irgendwelchen Stäben gesehen. Das heißt, die hatten irgendwie viel Daten, viel Zeit auszuwerten, aber die mussten wenig exekutieren oder gar nichts. So, und das war halt immer der Albtraum, weil das ist ja okay, super spannendes Segment, aber wie soll ich das jetzt praktisch auf die Straße bringen?
Ja.
Und diese Agenten tun ja beides.
Ja.
Das,
ja, die bringen das auf die Straße. Die haben das ja dann gerechnet und dann können die das auch in die nächste Komponente schieben. Von mir aus entweder das gute alte Marketing-Tool und die Datenbank, die CDP, wo das per API reingeschoben wird. Mhm. Oder denkt drüber nach an einen Journey-Agenten.
Ja.
Oh, wäre das nicht toll bei einem Journey-Agenten, dass der quasi sagt, oh, das ist immer ein spannendes Segment, ich gehe mal kurz rein, was sind eigentlich die präferierten Kanäle von diesen Kunden? Was brauchen die denn eigentlich für Wartezeiten zwischen der ersten und zweiten Nachricht und wie viel Follow-up-Nachrichten wollen wir denn eigentlich schicken? Ich gehe mal rein in die Kontakthistorie und gucke mir das mal an und dann wird genau für dieses Segment ein individueller Customer Journey gebaut. Wie cool wäre das?
Aber sind wir dann dabei, dass wir praktisch dann irgendwie eine Kommunikation, eine 1-zu-1-Kommunikation, also dieses alte Traumbild von CRM, dass man praktisch jedem individuell zum richtigen Zeitpunkt, basierend auf allen Informationen, die ich über ihn habe, das richtige Angebot mache, über den richtigen Kanal?
Ja, spannenderweise, wir sind noch nie so nah gewesen daran und trotzdem werden wir es nicht richtig erreichen, weil wir Menschen als Einzelne, also wir können diese Komplexität gar nicht überbrücken, das heißt, oder gar nicht abhandeln. Wir wollen ja auch immer noch reporten können. Wir wollen ja immer noch sagen können, unsere Erstkäufer haben das gemacht, unsere erste Zweitkäufer das, unsere Bestandskunden haben so und so viel Geld verdient. Das heißt, wir werden weiter in Mikrosegmenten denken. Aber
für Reports.
Für Reports. Ja, und auch für Strategien so ein bisschen. Ja, für Reports und Strategien und dass wir einen Überblick haben, was passiert. Weil wir können nicht auf 1 Million Individualkunden gucken. Aber die Maschine im Hintergrund darunter, die wird das individuell machen. Man kann sich sogar die Frage stellen im Sinne von Agenten, wir müssen doch gar nicht mehr segmentieren. Wir müssen doch eigentlich nur noch sagen, welche Strategie wir wollen. Und die Strategie, die du gerade gesagt hast, ist, wir wollen eigentlich unsere Bestandskunden mit einem Abverkauf und einem Coupon Ende April jetzt noch mal ein bisschen melken, wenn ich das mal so formulieren darf.
Ja.
Und das war die Strategie.
Okay, das verstehe ich. Dass, du sagst, dass wir als Menschen uns an gewisse Reporting-Muster halten. Du hast ganz am Anfang gesagt, wenn ich einen Agenten einsetze, muss ich dem Ziele geben. Jetzt habe ich immer besser verstanden, welche Möglichkeiten das ergibt. Wenn ich jetzt gut in der Zielformulierung bin, dann mache ich mich doch frei von Reporting und Maßnahmen und Prozessen, die ich in der Vergangenheit gelernt habe und sag mir, lieber Agent Markus, mach mir bitte mein CAC zu CLV-Verhältnis in den nächsten 3 Monaten in die Nähe von 1:3.
Das ist korrekt, das könntest du so tun. Das, was du nicht mehr, also was ich meine mit Zielen oder Guardrails, also die Strategien darum herum sozusagen, musst du setzen. Was dann passieren könnte, wäre, dass der Agent sagt, ich verzichte hier auf meine Welcome-Kampagne. Die nimmt mir eine Kontakte, nimmt mir Kontakte weg, ja, die ich brauche eigentlich, um Erik richtig zum Kaufen zu bewegen. Aber jetzt überleg mal, du bist ein erklärungsbedürftiges Business, das noch darauf Wert legt, also von mir aus im nachhaltigen Bereich, wo du immer erklären willst, wo die ganzen Produkte herkommen und was alles, ne, das ist, also, was will ich damit sagen? Die Welcome-Strecke ist dir eigentlich total wichtig vom Unternehmen, damit du dich gut vorstellen kannst.
Ich greife ein.
So. Und wenn du dem Agenten nur diese Metrik gibst, wie du das gerade gesagt hast, ne, CLV zu CAC 3:1, ja, dann kann das sein, dass der Dinge tut, die du nicht möchtest von deiner Markenwahrnehmung. Und hier sind wir nämlich bei dem, was die Maschine dann nicht weiß. Was ist eigentlich das Markenimage, das du nach außen geben willst? Was ist deine Marketingstrategie? Was ist das Bild, das Brandimage, was du haben willst? Das wissen die nicht. Und das weißt du aber als Marketier. Und das musst du dem auch als Gänzen quasi geben, dass er das mit versteht. Also zu sagen, die Welcome-Kampagne ist aber total wichtig. Mhm. Auf die will ich nicht verzichten.
Okay, ich dachte, dass es dann so eine Art Chain of Thoughts geben könnte. die, also wir kamen ja daher, dass wir als Menschen eventuell noch in unseren Reporting-Dimensionen denken. Da dachte ich mir, müssen wir uns als Menschen nicht auch von unseren prozessualen Schritten dann entfernen, weil du hast es ja vorhin schön gesagt, ne? Wir sind alle so ein bisschen darauf konditioniert, dass wir wissen, was eine Welcome-Strecke ist. Ja. Wir wissen, was ein Journey-Builder macht. Wir wissen, was ein Warenkorbabbrecher macht. All das wissen wir. Meine Brücke vom 1:1 Marketing war dann, dass das dann vollkommen diffus sein kann, aber in jedem Fall bestmöglich zielgerichtet, um ein Ziel zu erreichen.
Ja.
Oder vielleicht noch mal einen halben Schritt, damit wir konkret bleiben, irgendwie noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Die klassischen Maßnahmen, klassischen Prozesse, die wir im CRM hatten, wird es die weiterhin noch so geben? Also werde ich weiterhin so denken wie, mach mal jetzt eine Welcome-Strecke, mach mal eine Produkteinführungskampagne. Wird das immer noch so sein, wie ich es in der Automatisierungsära von CRM gemacht habe?
Ich glaube, da wird sich gar nicht so viel ändern, weil die Strategie ist immer noch das, was der Mensch sozusagen mit reingibt. Ich will da vielleicht mal ein ganz anschauliches Beispiel, ne? Ich glaube, Hermes ist das mit dieser Birkin-Bag, die du nicht bekommen kannst, wenn du nicht irgendwie schon unendlich viel Geld bei Hermes ausgegeben hast. So, wenn du einen Agenten nehmen würdest und der würde sich den Erfolg der Birkin-Bag angucken, dann würde der entscheiden, ich mache die jetzt jedem öffentlich zugänglich. Ja, weil du einfach, die würdest ja loswerden ohne Ende. Für die nächsten 2 Jahre werde ich ausverkauft. Und das kann er auch prognostizieren. Hat er super Arbeit gemacht, aber der Chef von der RWS sagt dann, sag mal, also mit unserem Markenimage, wir haben das so lange aufgebaut, dass du so, weißt du, das ist ein knappes Gutes, an die Birkenberg zu kommen. Das gehört mit zu unserem ganzen Brand-Image, was dazugehört.
Ja, im Luxus verstehe ich das.
Genau, und das sind ähnliche Themen sozusagen am Ende des Tages von jeder Marke. Alles, was markenrelevant ist, was du für markenstrategische Entscheidungen hast, das musst du dir selber überlegen. Und das ist eigentlich deine neue Aufgabe, zu überlegen, was willst du machen? Willst du überhaupt ein Retargeting machen? Willst du nervige Warenkorbabbrecher-Kampagnen eigentlich schalten? Und wenn du die schalten willst, wie willst du die eigentlich schalten? Was soll da drin sein? Soll das als Abverkauf gelten oder vielleicht sogar auch irgendwie als Mehrwert? Dann stell dir mal vor, was da auch Agenten machen können. Du kennst ja unsere langweilige Warenkorbabbrecher-E-Mail. Da ist, du hast Erik, wir vermissen dich. Du hast, hier ist nochmal dein Produkt 49,90 mit dem Bild. Und hier geht's zu deinem Warenkorb. Wäre das nicht viel cooler, wenn da drin stehen würde, Erik, du hast dich doch für das blaue Polo interessiert. Und weißt du was? Ich habe mit deiner Historie gesehen, das passt super zu deiner Beige Chino, die du anhattest. Und außerdem ist dieses Polo total ökologische Baumwolle. Und wir wissen, dass du total drauf Wert legst. Hier sind nochmal 3 weitere Produkte, die super dazu passen. Und B, nochmal neue Artikel zu ökologischer Baumwolle, weil wir wissen, dass dir das total wichtig ist. Stell dir das mal vor, das ist ja eine ganz andere Art, das ist ja nicht nur dieses mechanische Abverkauf, sondern auf einmal kannst du deine Marke leben, auf einmal kannst du dieses Markenimage kannst auf den Endkunden eingehen. Und das ist das, was du dann entscheiden musst eigentlich. Wie individuell willst du auf den Kunden eingehen? Wie willst du deine Marke repräsentieren? Weil das haben wir vorher nicht gemacht, weil wir einfach in diesen technischen Themen so verankert waren und dann hieß es Hauptsache Abverkauf, Hauptsache wir kriegen da irgendwie Conversions drüber.
Also würdest du sagen, dass Journey und Segmentierung so bleiben oder wie verändert sich das?
Ja, also wenn wir jetzt da wirklich reingehen, müssen wir sagen, eigentlich ist Segmentierung und Journey Unsinn. Also jeder Unsinn. Das ist ja nur eine Vereinfachung, damit wir mit irgendwie manageable Gruppengrößen umgehen können. Das war ja von uns gemacht und gesagt, wir haben, aber eigentlich willst du auf jeden individuellen reingehen. Ja. Aber das konntest du ja nie. Das konntest du vom Content, von der Content-Erstellung nicht. Das konntest du den individuellen Journey konntest du nicht abfrühstücken. Du hast auch den individuelle Person dann nicht gut gefunden am Ende des Tages. 1 Million individuelle Kunden abarbeiten geht nicht.
Ja.
Das heißt, wenn du es konsequent denkst, musst du eigentlich sagen, Journey Builder ist nicht notwendig. Und da können wir gleich mal reingehen, welche Entscheidungen wir da eigentlich so treffen. Aber auch Segmentierung ist eigentlich, die eigentliche Segmentierung ist es nicht mehr, sondern das ist das strategische Segment. Und das ist was anderes. Das ist das, was du gerade mit deinem Beispiel meinst und sagst, wir wollen hier einen Abverkauf machen, ich muss das und das und diese Kategorie nochmal pushen. Welche Kunden passen eigentlich dahinter und wer könnte dafür eigentlich eligible sein? Es kann aber im Zweifel auch nur eine Person sein. Das heißt, die Agenten im Hintergrund, die werden das auf Individualkundenebene bauen. Denn warum muss ich ein Journey bauen, wo drin steht, warte 2 Tage für das Segment? Das kann für Erik ganz anders sein als für mich. Ja, das kann für dich ganz anders sein als für mich. Wie viele Follow-up-Nachrichten brauche ich? 3, 2, 1. Welche Kanäle nutze ich? Welche AB-Tests mache ich eigentlich da drauf? Mache ich die überhaupt? Wie kann ich denn da, kann ich da nicht viel besseres Matching quasi machen, auch zwischen Konten, um dann gutes AB-Testing hinzukriegen? Wie viele Varianten teste ich eigentlich dabei? Welche Kanäle nutze ich da drin? Was ist eigentlich, ab wann, wo der Trigger geschossen ist mit, hab was im Warenkorb vergessen, wann schicken wir denn die E-Mail? War immer so eine Geschichte. Ich glaube, früher war es mal 25 Minuten. Mhm. Ja, das waren immer so Mitnahmeeffekte vom Anbieter. Das war ja ganz lustig. War immer die Frage, was ist der optimale Zeitpunkt? Wenn du dir das angeguckt hast, ist die Verteilung irgendwas zwischen 25 Minuten und 5 Stunden.
Ja.
So, und das ist ja alles, diese Journey-Builder und genauso wie eine Segmentierung ist ja eine Vereinfachung für uns, dass wir Gruppen überhaupt mal in sowas reinbringen können. So, was heißt das? Zukunft? Im Unterbau wird es die nicht mehr geben. Mhm. Ja, da wird es zwar, ein Kunde ist auf einem Journey, aber es wird diese aus meiner Sicht vorgefertigten Journeys nicht geben. Sie werden aber eine Repräsentation sein. Mhm. Weil wir so denken.
Ja,
weil es auch für uns, wir können nicht, wir müssen mal reporten.
Ja, das verstehe ich.
Ja, ja, das genau. Ist, das
wir müssen aber auch nachvollziehen können.
Genau. Und darum wird es die Trennung geben. Das heißt, im Unterbau wird es die nicht mehr geben, an der Visualisierungsebene wird es das weiterhin geben, damit man sich das vorstellen kann, was da passiert.
Ich übersetze das so, dass wenn zum Beispiel ein Nachfass kommt, gibt es einen Nachfass, aber für dich wird der vielleicht nach 25 Sekunden kommen und bei Melina kommt er halt nach 5 Stunden.
Genau. Okay. Ja, genau. Und was da drin steht, ist original und das kann auf einmal eine Content-Personalisierung. Stell dir mal, was der Agent da kann. Der kann nämlich auf einmal auf die lokale, auf deine Kundendatenbank zugreifen. Ja. Also der sieht den, der weiß, was ist das Ziel, nämlich das Produkt im Warenkorb zu verkaufen. Der kennt deine ganze Kundenhistorie.
Ja.
Und jetzt könnte man ja sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, will ich dem Erik das Produkt eigentlich gerade anbieten, weil ich sehe, mein Competitor hat das gerade im Angebot. Mhm. Vielleicht nehme ich ein anderes.
Ja, gute Idee.
Verrückt, oder? Was da auf einmal sind wir auf einer komplett individuellen Ebene und nicht mehr auf diesen, und das sind Hilfstechnologien, Segmentierung und Journey-Builder, weil wir so als Menschen die Komplexität unter Kontrolle kriegen.
Das verstehe ich. Ich muss mich selbst disziplinieren, weil ich hätte es lustig, noch ewig auszufragen, bevor ich, also meine Abschlussfrage wird sein, was hast du so für Do's and Don'ts, um mit Agenten ins Arbeiten zu kommen für die Anwenderseite? Aber bevor wir auf die Anwenderseite kommen, noch mal einmal kurz das, was wir vorhin nach hinten geschoben haben. Wie verändert das eigentlich die Anbieterseite?
Ja. Das ist also, jetzt ist die Zeit, wo dieser Markt so, also wer Lust hat, ein Startup zu gründen im MarTech-Bereich und AdTech-Bereich, dann ist jetzt die Zeit.
Ja,
warum? Ja, bestehende Anbieter haben einfach die Problematik, dass sie auf dieser alten Architektur sind. Die müssen die komplett in die neue Welt reinschieben. Mhm. Das ist gar nicht so trivial. Dann müssen sie entweder Teams depriorisieren auf ihren jetzigen Featuren, ja, und müssen das auf die neuen Produkte machen oder ein neues Produktteam da wirklich hinbringen. Es ist ein Kommunikationsthema. Das heißt, du hast deine alte Legacy-Lösung und du hast die neue Lösung. Mhm. Wie verkaufst du das eigentlich parallel? Ich meine, Salesforce mit Agentforce probiert das so ein bisschen so da drauf, aber was ist genau die klare Verkaufsstrategie? Wie passt das alles sozusagen?
So, bei Salesforce sehe ich so aus rein von den Demos, die es so gibt, dass sich das halt alles auf die größeren Produkte, auf die Service und auf die Sales Cloud irgendwie spezialisiert.
Ja,
Und das andere vielleicht noch kommt. Oder bestimmt kommt.
Aber es ist gerade parallel. Das heißt, die fliegen gerade 2 Produkte zusammen. Das ist einmal diese ganzen All-in-One-Suites und dann die Agenten zusammen. Was machen denn die Anbieter jetzt? Also die müssen sich ja alle bewegen. Das heißt, du musst ein zweites Produkt, neues Produkt eigentlich bauen, um ehrlich zu sein. Das ist nicht ganz einfach. Oder du musst ein anderes ziemlich zerhackstücken, damit das in diese Agentenwelt reingeht. Das zweite ist, Anbieter haben ja auch Legacy-Kunden. Das heißt, sie sind gewohnt, wie Dinge funktionieren. Das heißt, bis jede Company sagt, ich will diesen Journey-Builder nicht mehr, ich will nur auf Agenten setzen, da ist noch eine ganze Weile hin. Das heißt, die Anbieter jetzt müssen auch diese ganze Technologie noch für eine ganze Weile mitschleppen. Und deswegen sage ich, da passiert gerade was, deswegen kommen neue Startups, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wie den Birdsview auf den Markt, die komplett neu starten konnten, das Ding einfach komplett wie ein Agent denken können und haben keine Legacy und haben einfach eine ganz schmalspuriges Setup, mit dem die aber die Probleme wirklich gut lösen können und in eine neue Welt reinkommen. Und deswegen glaube ich, müssen sich bestehende Anbieter gerade ganz schön strecken, weil da das ist so fundamental, die Veränderung, wie Software gebaut wird.
Das hört sich so an wie ein Wiederaufleben der alten Debatte Plattform versus Best of Breed.
Ja. Ach, wie schön. Das sind so diese wunderbaren Wellen. Ja. Und als wir mit Customer Engage begonnen haben, war Best of Breed gerade sehr, sehr hip. Und dann wurde es 2017 und dann war All-in-One und Salesforce hat alles mit diesen All-in-One-Lösungen sozusagen abgeräumt, weil es so appealing ist. Dann funktioniert es doch wieder nicht. Meiner Ansicht nach ist die Zukunft also zweigleisig. Das eine ist, für SMB-Firmen wird man so gute Punktlösungen haben, die genau für das Vertical, genau für die Art der Unternehmung angepasst ist, wird es geben. Ganz klassisch. Ne? Du sagst, du bist ein SMB-E-Commerce, gerade angesprochen, BirdsView ist darauf spezialisiert, sind gar nicht für die Enterprise-Kunden sozusagen gemacht, weil auf Enterprise-Kunden wirst du eher, das nennt sich so Composability, reingehen. Das heißt, du nimmst dir die Komponenten, die dir am besten passen und am besten in deinen Tech-Stack reinpassen. Wir haben ja vorhin besprochen, ein Agent kapselt jetzt quasi Funktionalitäten, das ist einfach für Journey, Segmentierung, Personalisierung, Auswertung irgendwie da. Und dann sagst du, das von Brevo gefällt mir besonders gut mit der Personalisierung. Ja, die Datenanalyse da ist besonders gut Connecti. Mhm. Und bei der Ausspielung hätte ich doch gerne das SAP CX, die sind mir da am liebsten. Das wird über diese Agenten und dieses Model-Context-Protokoll sozusagen, ne, und diese Agent-to-Agent-Kommunikation wird standardisiert. Mhm. Das heißt, wir nehmen uns nur noch das, was am besten passt, und wir architektieren das wirklich zusammen. Und früher hat das nicht gut funktioniert, weil die APIs nicht standardisiert waren. Mhm. Und jetzt sind sie mit MCP standardisiert. Und da ist die Hoffnung, so, ne, muss man gucken, wo es hingeht, aber die Hoffnung ist, dass du das eben nicht mehr hast. Mhm.
Fällt mir jetzt mal, also super, super klare Position. Ich fällt mir gerade auf, dass das dann auch ja auch das Pricing verändert. Das ist ja weg vom volumenbasierten Lizenzmodell zum Usage-basierten Kostenmodell. Was muss ich denn da beachten? Oder ist das schon die Überleitung zum Do's and Don'ts? Nee, sag noch mal kurz einmal zu den Pricing-Modellen.
Ja, ich weiß es nicht, aber das ist das, was eigentlich naheliegend ist, dass du viel weniger Base-Fee hast und viel mehr über Usage. Abrechnest. Und du kannst dir auch sowas wie ein Marketplace vorstellen von verschiedensten Komponenten, die dann einfach nur sagen, ein Customer Journey kostet 2 Cent oder 5 Cent oder ne, ein bestimmter Datenpunkt. Das muss man mal durchdenken, wo die Usage drin ist, wo die Kostentreiber drin sind. Bei Content ist es ja de facto schon so, das sind ja die Tokens, die wir bezahlen bei OpenAI, nicht am Ende des Tages.
Die Usage ist ja dieses Nachvollziehbare. Ne? Da kann man ja hoffen, oder auch allein aus umweltpolitischen Gründen kann man ja hoffen, dass es eine Kostendegression gibt, weil wir das mit weniger Energieaufwand oder mit nachhaltiger Energie machen können. Das andere ist ein bisschen auch der Preisschirm, den ich natürlich besser aufrechterhalten kann, wenn ich einen hohen Login der Nachfrage habe. Also so wie du das jetzt beschreibst über MCP und Agent-to-Agent, ist natürlich dann auch eine gewisse Flexibilität, wenn. Also das eine ist die funktionale Fähigkeit, aber bei gleichen funktionalen Fähigkeiten, wenn der eine pro Usage irgendwie ein Tausendstel Cent abrechnet, der andere aber das Fünffache, ist natürlich meine Wechselbereitschaft.
Das wird so einfach gehen, genau. Es ist nur noch eine Sache von Stabilität. Also dann geht es also viel mehr um Themen wie Governance und Security. Kann ich diesem System da trauen, was ich damit da einkaufe? Aber sonst ist das und Stabilität, ne? Dass das wirklich gut funktioniert. Aber gegeben, das sind zwei Systeme, die sind da gleich. Kannst du das über einen Preis machen? Der Login-Effekt ist ein ganz anderer. Es gibt nur die Tools, die wirklich die Daten halten. Mhm. Ja, in einer bestimmten, also der Wert von strukturierten sozusagen Daten, AI-ready Data sozusagen, der ist massiv hoch. Mhm. Da ist auch ein Lock-in-Effekt. Das kannst du nicht so einfach austauschen, aber ich glaube, der Scott Brinker, der sagt das einmal, es gibt ein System of Truth und ein System of Context. Mhm. Also System of
Truth. Das ist Martex, Scott Brinker?
Ja, genau, Der sagt quasi, wir haben den System of Record irgendwie darunter, da sind diese ganzen AI-enabled Data drin in der Struktur, wie er das braucht, und drumherum gibt es einfach nur Kontext. Mhm. Und den kannst du austauschen. Und Kontext sind genau diese Agenten, die dann bestimmte Funktionalität haben, die aber nicht eine eigene Datenhaltung haben. Das heißt, die eigenen Daten werden extrem interessant und spannend auch nochmal. Mhm. Werden nochmal vielleicht viel mehr als früher, weil Die haben ja immer eigentlich gesagt, Daten sind ja super wichtig, aber, und wir haben ja eine Customer Data Plattform gebaut, mit der du auf diese ganzen Daten zugreifen kannst, aber wenn das alles viel zu komplex und viel zu anstrengend ist,
dann nutzt keiner.
Nutzt keiner die Daten, als keiner. Und jetzt wird das ganz interessant. Das ist eh eine interessante Diskussion für Deutschland, weil wir ja datentechnisch gerne mal so ein bisschen hinten dran sind. Und auch dateninfrastrukturtechnisch haben wir ja sehr lange gebraucht und auch viele Unternehmen immer noch für brauchen. Das ist ein Killer für AI. Da ist eine Wertschöpfung, die ist massiv und da ist ein massiver Login.
Okay, also ist eine notwendige Voraussetzung, diese Daten AI-ready, usable zu haben.
Ja.
Okay, und ist aber ein Login. Super spannend. Mit Blick auf die Zeit, ganz schnell oder ganz prägnant, Do's and Don'ts, um ins Arbeiten zu kommen.
Ja, ganz einfach. Wisse, was du erreichen willst.
Also Ziele.
Zielsetzung, sich zu überlegen, wir wollen nicht nur eine Kampagne oder ich möchte einfach mehr Geld verdienen, sondern was ist das strategische Marketingziel? Was willst du denn erreichen? Ich will meine Bestandskunden schneller binden, ich möchte eine größere Marge da rausholen. Also Ziele setzen, ja. Das Ziele setzen ist ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich, was ist eigentlich meine Marketingstrategie dahinter? Warum tue ich das hier eigentlich gerade? Was ist mein Outcome? Das definieren zu können, ist ein Do. Ein Do ist zu wissen, was die Grenzen sind. Ja, also Budgetgrenzen, Frequenzgrenzen. Was ist denn eigentlich meine Kontaktfrequenz? Wie hoch ist, soll die denn sein? 2-mal, 3-mal, 5-mal in der Woche? Dann das ganze Wissen, zu wissen, was hinten bei rauskommen soll. Wie soll denn so ein Ergebnis aussehen? Zieldefinition. Was soll die Kampagne eigentlich auslösen, soll die schön sein, soll die schick sein, soll die auf Abverkauf sein, ne? Alles, was so diese Grenzen setzen und sich mehr mit dem Wissen und mit der Unternehmung beschäftigen, wie arbeitet die Unternehmung, was gehört da dazu, heißt, was macht die Marke aus und wie arbeiten eigentlich die anderen Abteilungen, was macht der Einkauf, was macht der strategische Einkauf, warum kaufen sie die Produkte ein, wie passt das zu der Marke, oft wissen wir das ja gar nicht so richtig im Marketing, wir haben dann diese ganzen Produkte, wir kennen die nicht von jedem Kategoriemanager, also Do's sind Ziele formulieren können, Leitplanken definieren können, das gewünschte Outcome definieren können und Wissen und Tools haben über die Company. Wie arbeitet die Company und wie arbeiten deine Kollegen? Das sind die Do's. Das Don't für mich quasi, also das Do Not, ist Angst zu haben. Am Ende des Tages verändert sich jetzt die Welt und die geht dahin. Ich glaube, setzt nicht nur am Tisch und denkt, das geht an euch vorbei. AI wird euch auch nicht ersetzen in der Hinsicht, sondern AI reicht euch eigentlich die Hand. Denn die will eigentlich mit euch zusammen das Ganze machen und die braucht euch auch. Und da wegzuschauen, nicht die Hand zu reichen, das ist ein Don't, weil das ist die Zukunft und macht euer Leben einfacher und ich glaube in vielen Teilen auch spannender, denn das ist doch im Wesentlichen das, was wir immer wollten, mehr wieder in die Marketingstrategie zu machen, mehr ins strategische Denken reinzukommen, als einen SQL-Fehler zu suchen und zu beheben.
Ja, finde ich ein super, super Schlusswort. Auch wenn ich es jetzt vielleicht kaputt mache, was ist denn die Konsequenz, wenn ich praktisch jetzt AI versuche auszusitzen?
Dann kommt es auf deinen Arbeitgeber drauf an, was er mit dir macht.
Ja. Und wie gut das Bankkonto gefüllt ist.
Genau, ja. Also es kommt auf den Kontext drauf.
Aber ich meine das ganz im Ernst, das wird doch mittelfristig zu einem erstmal Wettbewerbsnachteil führen, aber gerade im Retention-Bereich, wenn du dann als einziger mit einer Schaufel zu einer Schlacht kommst, die mit Laserpistolen geschossen wird.
Ja, ja, das, also du wirst ganz schnell, dann wird man ganz schnell sehen, wie outdated deine CRM-Strategie. Am Ende des Tages sieht man es dann an den E-Mails, die kommen. Aus welchem Grund, in welcher Personalisierungsstufe und wie gut das für einen hyperpersonalisiert ist, daran wird man das am Ende des Tages sehen. Und dann, die Kundenerwartungen sind ja sowieso unheimlich gestiegen, ja, auch über die Social Networks, wie schnell Dinge da sind, ja, Shopping-Mechanismus oder Shopping-Verhalten hat sich verändert über die Temus der Welt. Also die Kunden nehmen das ja schon dann an, was auch in der Welt da ist und gewöhnen sich dran. Und wenn du stehen bleibst, wird auch dein Marketing aussehen wie 2015 und dein CRM aussehen wie 2015. Das werden die Kunden merken und im Zweifelsfall dann nicht mehr bei dir kaufen.
Krass. sehr gut. Das, auch das wiederum war ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dein geballtes Wissen und die Reflexion. Wir werden das auf jeden Fall fortsetzen müssen. Also ich möchte es sehr gerne fortsetzen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich fand, da waren auch viele ganz konkrete Sachen drin, die man anwenden kann und die einem nochmal auch die Chancen gezeigt haben, die dieses neue Spiel, also die neuen Möglichkeiten für das CRM-Spiel mit sich bringen. Super. Ganz herzlichen Dank, lieber Markus.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.